Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir wollen uns auf den Gottesdienst einstimmen mit einem Musikstück. Aber ihr seht es schon, leider ist jemand aus der Band krank geworden. Deswegen haben wir keine Live-Musik, aber die Technik macht es möglich, dass wir die Musik vom ersten Gottesdienst einspielen werden. Also Michelle geht es nicht gut, für die möchte ich jetzt dann zu Beginn auch einfach erstmal beten. Ihr könnt euch verneigen. Ja, lieber Vater im Himmel, du siehst, wie es Michelle geht, dass es ihr nicht gut geht. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest, dass du sie doch wieder gesund machst und ihr viel Kraft schenkst. Amen. Okay, also wir wollen uns auf den Gottesdienst einstimmen mit einem Musikstück. Ja, also schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich lese uns zu Beginn einen Vers aus Galater 6, den Vers 1. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Wenn ein Christ, wenn ein Bruder oder eine Schwester von uns sündigt, dann sollen wir ihm aus dieser Sünde wieder oder helfen, von dieser Sünde loszukommen. Das möchte uns dieser Vers sagen. In unserem Gemeindeleben fällt uns das oft sehr schwer. Zum einen müssen wir erstmal einen Blick für unseren Nächsten haben, in welchen Schwierigkeiten, in welchen schwierigen Umständen steckt diese Person eigentlich. Und zum anderen brauchen wir die Bereitschaft, den Mut, die andere Person auf ihre Sünde, auf ihre Verfehlung hinzuweisen, sie anzusprechen. Wenn das jemand bei mir macht, wenn das jemand bei uns macht, dann reagieren wir oftmals erbost oder gekränkt. Aber warum eigentlich? Wir sollten offen sein für Korrektur von unseren Geschwistern, denn Gott möchte durch sie zu uns sprechen. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Korrektur muss natürlich in aller Sanftmut erfolgen und natürlich auch nicht ohne und auch nicht mit falschem Hintergedanken, denn sonst entsteht nur Unfrieden. Aber wenn wir dies als Gemeinde verinnerlichen, wenn wir dies umsetzen, dann werden wir geistlichen Wachstum erfahren und so auch im Glauben zunehmen können. Und nun möchte ich mit uns beten. Bitte steht dazu auf. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diese Gemeinde, die wir haben. Ich danke dir, dass wir hier heute in deinem Namen Gottesdienst feiern dürfen und dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir, dass du uns verändern möchtest. Ja, und so hilf uns doch auch, dass wir als Gemeinde zusammenwachsen können, dass wir ja auch doch wirklich unseren Nächsten im Blick haben, dass wir uns ja versuchen, gegenseitig zu helfen. Und auch wenn wir sehen, dass jemand ja sündigt oder eine Verfehlung tut oder Schwierigkeiten hat, dass ja wir doch wirklich das Bewusstsein haben, den Mut haben, die andere Person doch auch in Liebe, in Sanftmut darauf hinzuweisen. Ja, Herr, und so möchte ich dich jetzt auch für alle Geschwister in dieser Welt bitten, die nicht in Freiheit Gottesdienst feiern dürfen, die verfolgt werden. Herr, bitte segne sie weiterhin und gib uns doch ein offenes Herz, schenk uns doch ein offenes Herz für unsere verfolgten Geschwister. Und so möchte ich dich auch für unsere Regierung bitten, gib ihnen doch viel Weisheit in allen Entscheidungen und bitte schenke doch auch ein Umdenken zurück zu dir. Ja, Herr, und so segne noch bitte diesen Gottesdienst. Amen. Ja, wir wollen jetzt das erste Lied miteinander singen. Alterssorgen heißt es. Ein komisches Gefühl, ohne Band zu singen, aber es klappt ja sehr gut. Vielen Dank, Michael, dass du das so kurzfristig hingekriegt hast. Dann möchte ich alle Gäste begrüßen, wenn wir welche hier haben. Schön, dass ihr da seid. Und wenn jemand einen Gruß weitergeben möchte oder sich jemand vorstellen möchte, dann wäre jetzt die Gelegenheit. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich Grüße und zwar ganz herzlich an alle, die diese Woche Geburtstag hatten. Und zwar war das Karin, Ina und Henning. Von der Gemeinde aus wünschen wir euch alles, alles Gute und Gottes reichen Segen für euer neues Lebensjahr. Und ich habe einen Psalm für euch, den Psalm 23, Vers 1. Da heißt es: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Eine sehr schöne Verheißung, die wir haben dürfen. Dann kommen wir jetzt zu einigen Informationen aus unserem Gemeindeleben und da möchte Klaus uns etwas weitergeben.
Ja, am kommenden Samstag gibt es ja zwei Veranstaltungen, einmal für die Frauen, wird Andi noch was zu sagen, aber parallel noch eine andere Veranstaltung, nicht als Konkurrenzaktion gedacht, sondern was ganz anderes, nämlich hinauszugehen, nicht in die Gemeinde, sondern hinauszugehen in die Fußgängerzone hier in Verden. Wir wollen wieder unseren evangelistischen Infostand machen. Wir werden uns diesmal im Jesuszentrum, also in der Stienchenstraße 6 bis 8, oben in dem wunderschönen Saal treffen. Da ist genügend Platz, auch mit Abstand. Und dann anfangen, ja, mit Andacht und Gebet und dann in die Fußgängerzone hinausgehen. Und hoffen, dass dann dort auch genügend Menschen sind, die auch offen sind, Traktate, Schriften annehmen und es auch zu Gesprächen kommt. Wir wollen ja Hoffnungsboten sein. Und bitte betet dafür, dass genügend zusammenkommen und betet dafür, dass das Wetter mitspielt, sage ich mal so, dass es zumindest trocken ist, dass die Leute auch rausgehen. Betet für uns, dass wir Weisheit haben, ja, diese Leute zu erreichen. Und wer gerne mal mit dabei sein möchte und sagt, ja, aber rausgehen ist mir noch zu viel, der kann auch gerne zum Gebet kommen. Um 10 Uhr nächsten Samstag, Jesuszentrum in der Stienchenstraße. Herzliche Einladung und die Bitte um Gebet und Fürbitte für die, die rausgehen. Danke.
Ja, vielen Dank. Dann, wie schon gesagt, findet am Samstag auch das Frauenfrühstück statt, nur diesmal ohne Frühstück. Es wird also nur einen Vortrag geben und der Vortrag lautet Zeiten des Umbruchs, plötzlich ist alles anders. Genau, Beginn ist um 10 Uhr hier in der Gemeinde. Es sind noch Plätze frei, ihr könnt euch also gerne noch anmelden. Draußen im Foyer liegt eine Anmeldeliste. Genaue Informationen stehen sonst im Gemeindebrief oder ihr könnt gerne Rosa Heimsohl ansprechen. Dann eine Ansage vom Büchertisch. Es gibt Weihnachtskarten. Es dauert ja gar nicht mehr so lange, dann ist ja schon wieder Weihnachten. Also wenn ihr Weihnachtskarten braucht, könnt ihr gerne beim Büchertisch vorbeigucken. Dann denkt bitte an die Kollekte nach dem Gottesdienst. Draußen im Foyer steht ein Behältnis. Da könnt ihr gerne die Kollekte hineinwerfen, wenn ihr den Gottesdienst dann verlasst. Dann wollen wir jetzt vor der Predigt auf zwei Lieder hören, beziehungsweise sie singen. Und das erste Lied heißt Allein durch Gnade und das zweite Mein Jesus, mein Retter. Also die beiden Lieder thematisieren das Gnadensgeschenk, was uns Gott gegeben hat durch Jesus Christus. Und dazu habe ich zwei passende Bibelverse aus Römer 3, die Verse 23 und 24. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ja, wir sind allesamt Sünder, alle Menschen auf dieser Welt sind Sünder, aber Gott hat in seiner großen Gnade seinen Sohn Jesus Christus zu uns hier auf die Welt gesandt und er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Und wenn wir dieses Geschenk annehmen, dann dürfen wir gerettet sein. Das ist die große Gnade, die uns Gott schenkt und zu der wir nichts dazu tun können und müssen. Genau, und um dieses Thema handeln jetzt die beiden Lieder, die wir singen wollen.
Noch mit uns beten und wir bleiben dazu sitzen. Ich bete. Ja, Jesus Christus, unser Herr und Gott, wir loben und wir preisen dich, wir beten dich an. Durch dich haben wir den Zugang zum allmächtigen Gott und Vater. Du hast uns diesen heiligen Gott zum Vater gemacht. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Wir dürfen alle Zeit zu dir kommen und bitten dich jetzt, Herr, um deinen Segen, jetzt auch für die Predigt, dass wir dein Wort richtig verstehen und aufnehmen und dass wir auch Täter deines Wortes werden. Das schenke du. Amen. Ja, was beschäftigt unser Land und fast die ganze Welt seit zig Monaten? Corona-Krise, Infektionszahlen. Gibt es noch was anderes an Problemen? Ja, natürlich. Es gibt noch viele andere unzählige Krisen, Konflikte, Probleme. Und für viele Menschen führt das zu schweren Belastungen im Leben. Da machen sich dann immer mehr Unsicherheiten und sogar Ängste unter den Menschen breit. Auch Christen sind verunsichert und manche fragen sich, was wird das noch alles werden? Wo führt das noch alles hin? Stehen wir etwa schon mitten in den Katastrophen der Endzeit? Ich weiß es nicht. Kann sein, ich weiß es nicht. Aber wer gibt es uns in diesen Krisen und Katastrophen Hoffnung und Sicherheit? Das fragen sich viele Menschen. Das Thema meiner Predigt ist verbindliche Gemeinschaft in Glaube, Hoffnung und Liebe. Und ich lese dazu den Predigttext aus Hebräer 10, die Verse 22 bis 25 aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Erscheint hier oder ist schon. Darum wollen wir uns Gott nähern mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben. Denn das Blut Jesu Christi hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und von aller Schuld reingewaschen. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Achtet aufeinander, ermutigt euch zu gegenseitiger Liebe und spornt einander an, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag, die Zeit nahe ist, an dem der Herr Jesus Christus wiederkommt. Soweit Gottes Wort. Ja, die Hebräer-Christen, an denen ursprünglich dieser Brief ja geschrieben wurde, waren Juden, die durch die Mission der Apostel Paulus, Petrus oder deren Mitarbeitern die frohe Botschaft nicht nur von Jesus Christus gehört hatten, sondern sie hatten es angenommen mit ganzem Herzen. Sie waren gläubige Christen geworden. Aber dann bekamen sie große Schwierigkeiten, massive Ablehnung bis hin zu schweren Verfolgungen durch feindselige Menschen um sie herum, die ihren Glauben an Jesus aggressiv bekämpften. Und für die Hebräer-Christen begann damit eine schwere Krise, die sie wegen ihres Glaubens an Jesus Christus durchstehen mussten. Wir lesen im gleichen Kapitel 10 eine Beschreibung in Vers 23. Viele von euch wurden in aller Öffentlichkeit verspottet und gequält. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten, aber ihr habt es sogar mit Freuden ertragen, wenn man euer Hab und Gut wegnahm. Aber ihr musstet euch in einem schweren und leidvollen Kampf bewähren. Ja, es war eine sehr schwere Prüfung für die an Christus gläubig gewordenen Hebräer. Gott hatte sie nicht vor dieser schweren Bedrängnis bewahrt, sondern sie mussten durch diese Krise leidvoll hindurch. Aber, und das ist der Unterschied, mit Gottes Beistand, mit Gottes Hilfe. Auch gegenwärtig, und das sollten wir nicht vergessen, leiden viele Christen nach Schätzung von Open Doors 100 bis 200 Millionen Christen in vielen Ländern unter schwerer Bedrängnis und Verfolgung. Und das bedeutet doch ganz realistisch, Gott bewahrt uns Christen nicht automatisch vor allen möglichen Problemen, Krisen, Bedrängnissen oder sogar Krankheiten. Nein, wir würden uns das gern wünschen. Aber auch Christen erleben viel Leid. Aber der Unterschied ist, Gott will uns durch seine Kraft auch mitten durch die Krisen hindurchführen. Zum Beispiel schreibt ja David in Psalm 23, und ob ich auch wandere im Todestal, im dunklen Tal, so bist du, Gott, doch bei mir. Also auch damals im Alten Testament, und wenn wir mal auch im Hebräerbrief das lesen, wie Gläubige, was sie alles erleiden mussten, dann war das kein Zuckerschlecken, sondern auch Leid und Krisen. Also Probleme und Anfechtungen bleiben damit auch häufig uns nicht erspart. Das würden wir uns gerne wünschen. Und deshalb sind Sorgen und Ängste auch bei uns Christen vielfach da. Die Frage ist nur, wie können wir damit umgehen? Ich denke sicherlich nicht, indem man sich nur auf diese Ängste und Sorgen fixiert, wie zum Beispiel Corona. Wenn man nur die Corona-Infektionszahlen liest und hört und sich den ganzen Tag damit beschäftigt, oh, hoffentlich erreicht es mich nicht und hoffentlich. Ja, man kann, das ist einer meiner Lieblingssprüche, links oder rechts vom Pferd fahren. Man kann das alles verdrängen, das machen ja auch einige, als wenn das gar nicht die wirkliche Realität wäre. Doch, sie ist da, ist auch eine Gefahr. Aber man kann auch auf die andere Seite vom Pferd fallen und sich nur mit diesen Dingen beschäftigen und nur in Angst und Schrecken geraten. Wie das Kaninchen, das nur auf die Augen der Schlange starrt. Die Ängste, was alles passieren kann. Und was passiert? Es ist wie gelähmt, das Kaninchen. Und zu nichts mehr richtig fähig. Nein, man sollte einen geistlichen Blickwechsel vornehmen. Nämlich auf Gott, auf den Herrn und diesen Blickwechsel auch immer wieder vollziehen. Weg nur auf Probleme, auf Ängste, was alles passieren kann. Das ist die Lösung. Wieder auf Gott blicken. Und deshalb heißt es auch im Vers 22 unseres Textes, darum wollen wir uns Gott nähern mit aufrichtigen Herzen, und im festen Glauben, denn das Blut Jesu Christi hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und von aller Schuld reingewaschen. Das bedeutet doch auch, wir sollten entschieden immer wieder den Kontakt zu unserem Gott, unserem geistlichen Vater, immer wieder suchen und herstellen wollen, indem wir ihm, seinem Heiligen Geist, und sein Wort uns immer voll öffnen, aber mit aufrichtigen Herzen, offen und ehrlich, nicht nur so oberflächlich, mal eben zwischendurch, mal eben morgens ein paar Minuten die Losung lesen. Und das muss reichen. Nein, es reicht nicht. Man kann das nicht mal eben so zwischendurch abhaken, so nach Lust und Laune. Nein, es bedeutet sich, die volle Zeit nehmen, Stille vor Gott, Hören und Gebet. Und das ist geistliche Arbeit. Wir machen das ja nicht, damit wir Gott einen Gefallen damit machen. Nein, Gott braucht das nicht, aber wir brauchen es. Genauso wie ich Nahrung brauche. Ich kann ja auch nicht nur mal eben zwischendurch was reinstopfen und sagen, das muss jetzt für den ganzen Tag reichen. Kann man vielleicht mal machen, aber auf Dauer wird man Mangelschäden bekommen. Und so ist das auch geistlich. Und viele Christen haben geistlichen Mangel, weil sie sich nicht genug Gott öffnen, seinem Geist, seinem Wort und auch nicht bereit sind, das umzusetzen. Martin Luther zum Beispiel ist bekannt, hat mal gesagt, heute habe ich sehr viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Und deshalb muss ich umso mehr, noch mehr beten. Klingt irgendwie für uns Moderne ein bisschen widersprüchlich, ne? Also dann würde man ja sagen, oh, dann kann ich heute nicht geistig so viel. Nein, er meint es genau umgekehrt, weil ich so viel zu tun habe, sollte ich mir noch mehr Zeit zum Gebet nehmen. Also, was einem wirklich wichtig ist, was einem ganz lieb ist, dafür nimmt man sich Zeit und da verbringt man auch gerne viel Zeit. Ich staune manchmal, was Christen Zeit für Dinge aufwenden, weil sie ihnen so wichtig sind. Da kann man manchmal stundenlang shoppen oder stundenlang Dinge machen, sich beschäftigen, weil es einfach einem wichtig ist. Ist ja auch nicht verkehrt, aber dann sollte man doch im Umkehrschluss sich auch mal hinterfragen, ist mir denn Gott, ist mir sein Wort, ist mir die stille Zeit denn so unwichtig, dass ich mir viel weniger Zeit dafür nehme? Fragezeichen. Sich jeder mal selber fragen und überprüfen, ob daher vielleicht auch diese geistliche Kraftlosigkeit kommt. Und im festen Glauben heißt es, das bedeutet, ich soll mich Gott fest anvertrauen lernen. Ich finde diesen Ausdruck Vertrauen noch intensiver als Glauben. Glauben klingt so ein bisschen, naja, ich glaube, das Wetter ändert sich noch, aber wenn ich mich Gott fest anvertraue, dann drückt das Vertrauen aus. Und das heißt, nicht im Kleinglauben stecken bleiben. Ich finde die Jahreslosung sehr problematisch, weil wenn man dann meint, ja, ja, ich habe eben Unglauben und ich kann ja nicht anders oder Kleinglauben. Doch, Jesus hat seinen Jüngern beigebracht, im Glauben, im Vertrauen zu wachsen. Nicht als Kleinkind des Glaubens stecken zu bleiben. Wir wollen ja auch, wenn wir Kinder haben oder hatten, dass sie wachsen, dass sie reifen, dass sie vorankommen und nicht noch stecken bleiben. Und wir als Christen, die wir schon länger im Glauben sind, wir sollen geistlich vorankommen, wir sollen wachsen im Vertrauen, dass Gott uns gebrauchen kann. Und egal, wie ich mich fühle und was um mich herum geschieht, Gott, der Herr, ist doch immer da und er liebt mich wie ein Vater. Und diesen Zugang bekomme ich und habe ich bekommen durch das Opfer Jesu, durch sein Blut. Das Blut, das er vergossen hat, wie ein Opfer damals im Tempel, wo ein Tier geschlachtet wurde, als Opfer. Und so hat sich Jesus als Opfer, als vollkommenes Opfer für uns hingegeben und sein Blut befreit mein schlechtes Gewissen. Sein Blut hat mich geistlich reingewaschen. Diesen Zugang bekomme ich zum heiligen Gott nur dadurch. Nicht, weil ich so ein anständiger Mensch bin, weil ich anständig handle, weil ich nichts Böses angeblich getan habe. Nein, wir sind alle Sünder, wie es schon gesagt wurde und wie wir es gesungen haben. Und der einzigste Zugang zu dem heiligen Gott ist das Opfer Jesu, das ist sein Blut, was er vergossen hat. Und wenn ich trotzdem sündige, ja, dann soll ich meine Sünden bekennen vor ihm und auch mal vor Geschwistern und auch darum beten, sie zu lassen, mich nicht so dran zu gewöhnen. Und immer wieder neu mich geistlich durch Jesu Blut reinigen und abwaschen lassen. Das ist der Zugang zum heiligen Gott. Und oft ist uns das gar nicht mehr so bewusst, weil wir uns an vieles so gewöhnt haben, dass das dann so Floskeln und Formeln geworden sind, und das ist gefährlich. Dann geht's weiter. Haltet an dieser Hoffnung fest. Das ist ja eine Hoffnung, die feste Hoffnung. Wir müssen sie festhalten, zu der wir uns bekennen. Und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie, also dieser Hoffnung, verlassen, weil Gott sein Wort hält. Wir haben deshalb als gläubige Christen die großartigste Hoffnung überhaupt. Nicht in erster Linie für dieses zeitlich begrenzte Erdenleben. Das hatte ich ja schon gesagt. Da haben wir Christen auch unsere Probleme, unsere Schwierigkeiten, Krankheiten, Leid. Es ist uns nicht verheißen, dass hier alles wunderbar auf der Erde wie so ein Rosengarten ablaufen wird, wo wir Gott wie einen Weihnachtsmann unsere Wünsche präsentieren und er soll das alles erfüllen. Und leider wird das ja von manchen Predigern, nicht nur in den USA, fast so dargestellt, ne? Ja, du kannst Gott alles sagen, bitte ihm um 1 Million, bitte ihm um das und er wird dir alles geben. Da lese ich nichts von in der Bibel. Nein, Gott gibt uns viele Dinge nicht. Gott gibt uns hier noch nicht die völlige Glückseligkeit. Gott weiß besser als ich, was für mich gut ist. Und da müssen wir uns nicht darauf einlassen, auf diese unbiblischen, ungeistlichen Versprechungen von manchen Leuten, die nur zur Enttäuschung führen. Sicher kann Gott uns das schenken, was wir brauchen, und er will es auch, aber wir werden nicht alle Wünsche hier erfüllt bekommen. Aber wir haben eine wunderbare Hoffnung für eine glückselige Ewigkeit bei Gott, unserem Herrn, Jesus Christus im Himmel. Da wird alles vollkommen sein. Kein Leid, keine Krankheit, keine Corona-Infektion, kein Tod, keine Schmerzen, keine Traurigkeit, aber auch keine Langeweile. Wir werden uns dort nicht langweilen, haben ja manche auch Angst. Was machen wir denn da? Gott wird schon Aufgaben für uns haben, davon bin ich überzeugt. Aber wir haben diese Hoffnung bei Gott in der ewigen Glückseligkeit sein zu dürfen. Das ist unser Ziel. Und diese Zusage, die Gott gibt, die ist absolut sicher, ja fest, felsenfest. Jesus hat ja einmal dieses Bild gebraucht in der Bergpredigt. Wer sein Haus auf Sand baut, ja, der ist gefährdet, dass Stürme, das Regen, das Unwetter den Untergrund wegspülen und dieses Haus zusammenfällt und sei es noch so prachtvoll gebaut. Wer aber sein Haus, sein Leben auf den Felsen baut, der Jesus Christus ja selber ist und sein Wort, der wird durch diese Stürme der Anfechtung, des Leidens und was auch immer durchkommen. Aber wir müssen da richtig drin verankert sein, in diesem Felsen. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Verantwortung. Und weil Gott sein Wort hält, im Gegensatz vieler Menschen, leider auch Politiker, die ja auch nicht mal wissen, was morgen sein wird, weiß ja keiner. Das weiß keiner, das weiß nur Gott. Sollen wir uns auch nicht auf Menschen verlassen? Nicht absolut, sondern unser Fundament ist das Wort Gottes und Gott selbst. Und auch wenn man uns dann als Fundamentalisten beschimpfen würde, dann bin ich gerne Fundamentalist, weil ich brauche ja ein Fundament. Kein Architekt würde auf die Idee kommen, glaube ich, ein Haus ohne Fundament zu bauen. Selbst ein Haus braucht ein Fundament. Aber mein Leben oder unser Leben als Menschen braucht doch auch ein Fundament. Und die Frage ist doch, ist dieses Fundament tragfähig? Und ich bin überzeugt, dass das nur in Jesus und seinem Wort voll tragfähig ist. Jesus selber hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Seine Worte werden sogar diese ganze Welt überstehen. Und wenn wir das wirklich glauben und davon überzeugt sind, dann ist es unsere Aufgabe, auch unsere Aufgabe, dieser gottlosen Welt, die sind ja wirklich von Gott los, getrennt, und damit auch in dieser hoffnungslosen Welt für die haltlosen Menschen um uns herum, Hoffnungsbringer der frohen Botschaft zu sein oder zu werden. In dieser immer mehr dahinsiechenden Welt, die ohne Gott hoffnungslos verloren ist. So sagt es die Bibel, das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Entweder stimmt es oder es stimmt nicht. Und ich vertraue der Bibel, dem Wort Gottes. Das hat aber auch die Konsequenz, achtet aufeinander, ermutigt euch zur gegenseitiger Liebe, spornt einander an, Gutes zu tun. Und deshalb ist es auch umso wichtiger, dass wir uns als Glaubensgeschwister gegenseitig ermutigen und liebevoll ermahnen, geistlich lebendig im tätigen Glauben zu sein, zu werden, zu wachsen. Nicht nur durch gute und fromme Worte und Vorträge, die auch wichtig sind, sondern auch vielmehr durch Taten der konkreten Liebe. Deshalb ermutigt euch zur gegenseitiger Liebe, spornt einander an. Das kann auch bedeuten, wie Andreas es schon gesagt hat in dem Schriftwort aus Galater 6, Vers 1, Geschwistern zu helfen, beim Tragen von Lasten, bei Problemen, füreinander da sein, offenes Ohr und Augen für Nöte anderer zu haben, nicht nur immer nur auf sich und sein Leben zu schauen, nach dem Motto, ach, Hauptsache, mir geht's gut. Das ist die Hauptsache. Wie es den anderen geht, nee, bin ich ja nicht für verantwortlich. Doch, du bist verantwortlich, auch für deinen Bruder und deine Schwester. Und auch bereit sein, sich Verfehlungen, Sünden auch gegenseitig vom Herzen zu vergeben. Ich staune manchmal, was für ein gutes Gedächtnis manche Christen haben. Bei Tieren sagt man ja Elefantengedächtnis. Aber es gibt Geschwister, die sagen dann, ja, Klaus, vor 10 Jahren, da hast du mich mal an den und den Sonntag nicht gegrüßt, da hast du das und das getan. Könnte ich vielleicht sagen, ja, und vor 15 Jahren hast du das und das gemacht. Also da könnten wir uns gegenseitig immer irgendwas unter die Nase reiben, was wir beim anderen sehen, ne? Den Splitter, sagt ja Jesus mal. Wir können ständig auf Splittersuche gehen. Oh, da ist was nicht richtig, da stimmt's nicht. Und was bringt uns das? Lieblosigkeit, Hochmut, Unversöhnlichkeit. Lasst uns doch mal diese Dinge wirklich vergeben von Herzen und nicht immer auf Splittersuche gehen, was andere falsch machen. Klar, wenn es gravierende Sünden sind, sollen wir den anderen auch zurechthelfen. Aber in Liebe den anderen auch helfen, einander zu vergeben, wie wir es ja auch im Vater unser tun. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben auch unseren Schuldigern. Meinen wir das dann auch so oder blenden wir das aus? Das sollten wir uns auch mal fragen. Es gibt viel zu tun in tätiger Liebe. Kranke und Einsame besuchen. Und wenn das nicht möglich ist, mal jemanden anzurufen, mal durchzugehen, wer war schon lange nicht da, wo habe ich lange nichts gehört. Wir können alle telefonieren, wir sind technisch alle sehr gut ausgerüstet und müssen nur mal so das Bewusstsein dafür entwickeln. Es gibt auch Geschwister unter uns, die haben große Nöte finanziell, mal auf den Gedanken kommen, warum muss ich mir selber immer mehr Luxus anhäufen? Warum kann ich nicht mal gucken, wer braucht da Hilfe, überhaupt da mal drauf zu kommen? Das ist uns scheinbar alles immer mehr abhanden gekommen. Aber lasst uns doch mal prüfen, wo spricht Gott dich an? Wo kannst du helfen? Wo kannst du Dienste übernehmen? Denn echte Liebe, ist ja auch so ein Sprichwort, macht erfinderisch. Liebe macht erfinderisch, ihm Gutes tun, in Liebe zu erweisen. Und das soll ja auch das Erkennungszeichen sein, was Jesus in Johannes 8 sagt. Woran soll man uns erkennen? An der Liebe untereinander. An der Liebe untereinander. An der göttlichen Agape-Liebe, die wir selber nicht haben, aber die Gott uns durch seinen Heiligen Geist geschenkt hat und denen wir Raum geben sollen, dieser Liebe. Das sollte unser Erkennungszeichen sein, was uns die Menschen dann auch abnehmen, wenn diese Liebe fließt. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben, sondern ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Denn ihr seht ja, dass der Tag, die Zeit nahe ist, an dem der Herr Jesus Christus wiederkommt, heißt es hier. Und Gott sei Dank dürfen wir uns trotz Corona wieder versammeln und treffen und sogar singen. Ist doch wunderbar, dafür können wir Gott danken. Ist auch nicht selbstverständlich. Und Internet, Telefon oder Podcasts, so gut das war, aber es sind kein Ersatz für echte, lebendige Kontakte und Beziehungen. Einen Menschen vor sich zu sehen, ist was anderes, als ihn auf dem Bildschirm zu sehen, wie mit dem Singen. Wir sind froh, wenn wir eine Band haben, eine Gruppe, die da wirklich sitzt und spielt, als wenn wir das jetzt nur so hören, so gut das auch ist. Dank an Michael, dass das möglich ist durch die Technik. Aber auf die Dauer wäre das doch kein Ersatz, oder? Und wenn wir uns nur so über Internet und WhatsApp und was, das ist doch kein Ersatz für echtes Zusammensein. Aber gerade in unserer modernen Zeit, damals war das ja auch schon ein Problem bei den Hebräerchristen. Manche hatten Angst, dorthin zu gehen, Angst vor Ächtung, Verfolgung durch andere oder einfach aus Bequemlichkeit, ich weiß es nicht. Aber das Problem gab es damals schon. Und heute durch die vielen Medien, durch die vielen Möglichkeiten und Ablenkungen besteht noch mehr die große Gefahr, die Zusammenkünfte in unserer Gemeinde, in den Gemeinden, entweder als nicht so wichtig zu empfinden. Ist ja gar nicht wichtig, dass ich da richtig zugehöre. Ich kann ja immer aus der Distanz das beobachten. Und dann eben auch, ja, das einfach zu versäumen. Oder aus anderen Gründen, die es ja auch gibt, natürlich Krankheit oder andere Probleme, sind natürlich bei einigen auch da. Aber wenn es nur darum geht, es ist nicht so wichtig, ich kann das ruhig mal sein lassen, dann wird es gefährlich. Und damit kann sich das angewöhnen, dass einem das gar nicht mehr bewusst wird. Wir leben ja unser Leben oft mit Gewohnheiten. Und manchmal ist uns das gar nicht bewusst, dass man sich gute Dinge angewöhnen kann, Sonntag zum Gottesdienst zu gehen, in die Versammlung zu gehen. Man kann sich aber auch andere Dinge angewöhnen, dass man sagt, ich halte mich so an meine Gefühle, an meine Empfindungen. Und dann werden immer die Gefühle und meine Empfindungen mich leiten und mehr leiten als das Wort Gottes, was Gott mir sagen will, dass das wichtig ist. Es geht also um Verbindlichkeit. Und damals waren einige, die sich angewöhnt hatten, nicht regelmäßig diese Gemeinschaft zu suchen. Und heute sind aus einigen oft viele geworden, die sich Unverbindlichkeit angewöhnt haben. Und jetzt überlege ich mich mal, wenn wir alle so handeln würden, dann wäre die Gefahr, dass vielleicht irgendwann der Pastor hier alleine steht, weil die anderen sagen, ach, ich habe heute keinen Bock gehabt, keine Lust, ich habe was Wichtigeres oder in der Gemeindestunde. Also es gibt so viele Versammlungen, die sehr wichtig sind und dass ich mir angewöhne und mir sage, das ist wichtig, nicht nur für mich, sondern für den Bruder, für die Schwester und Gott will uns gebrauchen. Und dazu kommt natürlich auch die Mitarbeit. Es gibt Gemeindeaktivitäten und das ist gut so. Innerhalb dieses Hauses und auch außerhalb. Und da sind wir auf verbindliche Mitarbeit angewiesen. Denn jeder Christ hat Gaben und Fähigkeiten von Gottes Geist bekommen, die er oder sie verbindlich in den gemeinsamen Dienst für Gott einbringen soll. Gott will keine christlichen Einzelgänger. Das wird nicht funktionieren. Paulus gebrauchte ja für das Bild der Gemeinde einen menschlichen Körper, einen Leib. Und es ist ja eigentlich logisch. Ein Körper kann nur optimal und gesund funktionieren, wenn er in sich gesund fließt, wenn es miteinander harmonisch funktioniert. Und so ist das ja auch ein Bild auf unsere Gemeinde. Jeder von uns als Glied an diesem Körper ist wichtig. Und jeder kann etwas einbringen. Nicht jeder muss hier stehen. Nicht jeder muss Musik machen. Nicht jeder da. Aber jeder Dienst, den wir hier auch in die Gemeinschaft und in die Gemeinde einbringen, ist äußerst wichtig. Ob Gebetsdienst, ob Besuchsdienst, was ich schon sagte, ob Hilfestellung bei Kranken, ob mal ein seelsorgerliches Gespräch, ob eine praktische Hilfestellung, ob jemand, wo man merkt, er ist bedürftig zu helfen, ganz praktische Hilfen. Die Bandbreite an Möglichkeiten im gemeinsamen Dienen in der Gemeinde ist sehr groß. Aber wenn du nicht weißt, was du in der Gemeinde tun könntest, dann frag doch mal andere Mitarbeiter oder frag mal die Ältesten, was du tun kannst. Wichtig ist, diese Verbindlichkeit im Glaubensleben zu praktizieren und auch zu einer festen Verbindlichkeit gegenüber Gott und den Glaubensgeschwistern zu festigen. Also, alle von uns sind wichtig, sich einzubringen. Die Zeit, die wir noch haben, und wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben, wie viel Freiheit wir noch haben, ob wir auch eingeschränkt werden können, wie in anderen Ländern, dass wir gar nicht mehr so aktiv sein können, wie uns jetzt noch viele Möglichkeiten offenstehen. Nicht nur den Infostand, nicht nur die Vorträge, sondern auch die ganz konkrete, praktische Evangelisation mit Nachbarn, mit Freunden, mit Bekannten, auch mal über den Glauben wieder neu zu sprechen, ihnen diese lebendige Hoffnung zu erzählen. Das ist unsere persönliche Verantwortung. Und gerade auch in der Erwartung auf die Wiederkunft unseres Herrn, so steht es ja hier. Ihr seht ja, dass der Tag oder die Zeit nahe ist, an dem der Herr Jesus Christus wiederkommt. Das wurde vor 1900 Jahren oder noch länger, 2000 Jahren geschrieben. Und wie viel aktueller ist das Wort jetzt? Ich persönlich glaube, Jesus könnte jederzeit wiederkommen. Ich weiß es nicht. Aber er könnte auch schon morgen wiederkommen oder heute. Oder in einem Jahr, das weiß keiner. Aber wir sollen doch in dieser Erwartung leben, der Herr wird wiederkommen. Und dass wir uns dann nicht schämen, weil wir geistlich geschlafen haben, weil wir geistlich untätig waren. Wir sollen doch mit Freuden uns darauf vorbereiten. Wir sollen brennend bleiben im Geist der Liebe, des Glaubens und der Hoffnung. Das schrieb Paulus mal an die Korinther in 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleibt Glaube, Liebe, Hoffnung. Und die Liebe ist das Größte. Die Liebe zum Herrn, die Liebe zum Bruder, die Liebe zu den Schwestern, aber auch Liebe zu Außenstehenden der Gemeinde. Das sollten wir als gemeinsames Ziel ansteuern, damit auch unsere Gemeinde als eine wirklich hohe Leuchte, hier noch hell brennt und viele dadurch noch zum Glauben an Jesus kommen und im Glauben an Jesus Christus gestärkt werden. Das möge der Herr unter uns wirken. Amen. Jetzt wollen wir uns noch Zeit zum Gebet nehmen. Lasst uns noch das Vaterunser bitten. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Jetzt hören wir, glaube ich, noch ein Lied. Segne und behüte uns. Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten. Und der Herr Jesus Christus sei uns gnädig. Amen. Ja, ich wünsche einen gesegneten Sonntag.